Das Beste kommt zum Schluss. Das wollen wir doch mal sehen. Im letzten Teil unserer Vorschau auf die laufende Winter Season haben Dimbola, Neji, Yaku und Tsubomi sich mit Terroristen und Monstern der Spirit World in Magical Girls Back Ops Asuka auseinandergesetzt, müssen sich in The Price of Smiles anschauen, wie eine 12-Jährige ein Königreich regiert, entwickeln einen ausgeprägten Heldenkomplex im verwüsteten Shibuya der Zukunft in Revisions und ersetzen in Dororo die verlorenen Körperteile von Leichen mit Prothesen. Viel Spaß! Willkommen zurück zu Shortcuts Folge 89. Wir sind fast durch, wirklich. Es ist nur noch ein Teil. Und dieser Teil, der wird uns jetzt alle letzte Kraft kosten, weil
wir glücklich sind.
Nein.
Schade.
Also ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Neji, was hast du mitgebracht?
Ich habe The Price of Smiles dabei.
Zu Deutsch, der Preis eines Lächelns. Also entweder eine französische Seifendrama-Operette mit alten Rentnern oder irgendeine Kapitalismus-Story. Jakob, was hast du dabei? Auch was Kapitalistisches?
Schlimmer. Also schlimmer? Heute habe ich mich wahrscheinlich sehr stark vergriffen. Ich weiß nicht, wie mir das widerfahren konnte.
Das sagst du mir öfter. Diese Season läuft sich bei dir, ne?
Ja, aber heute ist es echt extrem schlimm. Ich habe mitgebracht Revisions. Ja, und später mehr dazu, sonst geht es nicht so lang.
Du hast dich von Netflix blenden lassen, also.
Als hätte Netflix schon mal gute Anime produziert. Mit Sci-Fi. Und ihr hört sich schon lachen, unsere Gästin heute. Zu Bobi, hi.
Hi. Ja, was habe ich euch mitgebracht? Ich würde sagen, 24 Episoden voller Action, Abenteuer und Drama bei Dororo.
Und Blut.
Blut. Ja, genau.
Viel Blut.
Wie konnte ich das nur vergessen?
Und, hi. Dominik, mein Name. Ich habe mitgebracht Magical Girls Spec Ops Asuka. Und damit fangen wir auch an. Go. Hat keinen fancy deutschen Namen. Magie-Mädchen, Sondereinheit, Asuka. Klingt gar nicht so scheiße. Genres, Action, Drama, Horror, Magical Girl. Adaptiert von einem Manga. Macht Studio Liden Films und läuft im Simulcast bei Wakanim. Die Geschichte. Legenden, Mythen, Magie, dank des wissenschaftlichen Fortschritts existiert die Welt, welche die Menschen einmal gekannt haben, nicht mehr. Sie müssen sich den hässlichen Gesicht der neuen Welt stellen. Moderne Waffen haben keinen Effekt auf die Monster der Spirit World, aber mithilfe der Organization of Magical Girls könnte der Krieg gewonnen werden. Doch dieser Weg scheint gesäumt mit gigantischen Schäden und Qualen, denn es ist nur der Anfang eines neuen Kampfes. Internationale Kriminalität, Terrorismus, Bürgerkriege, Konflikte, doch die Magical Girls kämpfen bis zum bitteren Ende. Sind auch nur noch 5.
Die sind ja der heilige Gral.
Nicht Claudia! Nein, Patricia! Christel, nein!
Unsere besten deutschen Kriegerinnen hat schon dahin gerafft. Wie sollen wir jetzt noch gewinnen?
Ey, diese Prämisse allein schon, die ist mittlerweile einfach zu alt. Nur diese 5 Mädchen können die Welt retten, sonst niemand.
Ja, und vor allem auch, wenn das Militär versagt, dann müssen süße Mädchen ran. So, hä?
Die sich auch verwandeln, ganz wichtig.
Genau. Was wir aber nicht gesehen haben, weil halt so nach dem 5-sekundigen Kampf gegen diese Feuerbestie das Budget anscheinend schon aufgebraucht war und wir dann halt ab dem Moment haben wir nur noch langweilige Szenen gesehen, die irgendwo in der Schule spielen.
Also dieses Wesen, was du gerade beschrieben hast, stammt ja aus einem Vulkan, wo man sich die Fratze wirklich so den Montagmorgen vorstellt, wenn man aufsteht. Das ist ja so wirklich so der Begriff.
Ja.
Und ich musste sogar gestern sogar ein Foto machen und habe sogar einmal ein paar Leute geschickt und die meinten so zu mir, ja, genauso wenn ich in den Spiegel blicke, genauso sehe ich aus. Montagmorgen.
Lava überströmt,
ganz genau.
Muss ja eine heiße Nacht gewesen sein.
Ja, das ist ja für jeden selbst überlassen halt, ne? Aber das Geniale fand ich ja auch, Ich hab den Start ja genauso wie du betrachtet, erstmal so Magical Girl Anime, wenn man den Titel gehört hat, oh Gott, was will man damit, ne? Dann sieht man sich den Anfang an, ja, die fangen wieder an, 5 overpowered Mädels.
Und dann haben die auch noch diese magischen Tierwesenbegleiter. Ey, seit genau. Conception habe ich ein Trauma davon. Ohne Witz, ich habe nachts Albträume von denen. Dass die mir irgendwelche sexistischen Sprüche drücken oder Schlimmeres.
Ja, aber dafür sind ja extra ein Pakt eingegangen. Ne? Also da wurde ja Weltfrieden. Naja, das gleiche wie mit der NATO. Egal.
Ja, das Witzige war ja auch, dass irgendwie die 5 Mädels konntest du überall aus irgendeiner anderen Serie oder Spiel so zusammenkratzen. Also für die eine hat es nicht ganz zu Rosen Maiden gereicht. Die andere war irgendwie so ein Nurse Witch Komugi-chan-Verschnitt. Dann hattest du noch Lara Croft mit Maschinengewehr und einmal Final Fantasy X Riku für Arme oder so.
Ich hätte jetzt gesagt, Kompa aus der hier Neptunia-Reihe, nur halt in nicht mehr süß.
Ja.
Der Zahl der Zeit nagt halt an allen.
Naja, aber wie man sich halt so den Anfang so vorgestellt hat, ne, das war echt nichts Besonderes. So die ersten 10 Minuten dachte man sich so, boah, was ist das? Ich so, es macht einfach keinen Sinn. Ja, also die ersten 10 Minuten waren wirklich so die langweilig. Ich habe erstmal, am Anfang habe ich gelesen, Magical Girl Black Ops Asuka und nicht Spec Ops. Ich so, Black Ops, so was? Okay, so.
Activision is this you.
Ja. Ganz genau, aber ich muss sagen, so ab der Mitte und Ende war das eigentlich sehr interessant, wo die sich halt, naja, da gab es so eine, nennen wir es mal, eine kleine Charakterentwicklung hat, wo die halt, ja, so viele Morde, so viel Qual und so weiter halt gesehen hatte, wo die halt wirklich keinen Bock mehr hatte auf dieses Leben und wirklich so ihren allgemeinen Alltag halt leben wollte, mit wirklich so mit Freunden und so weiter, ohne jetzt in Einsamkeit halt wirklich dazu verweilen.
Nur, dass dann halt wieder irgendeine so Organisation mit irgendwelchen AK-Gasmaskenfritzen kam, die halt dann irgendwie einen ihrer Bosse aus einem Spezialtransporter geholt haben. Und dann dachte sie sich, oh, jetzt muss ich zur Tat schreiten. Nee, jetzt ohne Witz, diese Hauptcharakterin. Dieser Lone Wolf Crap, weißt du, irgendwie in der Sporthalle, die neue, die ist mysteriös, und dann irgendwie ist da diese Ballonkatze, die so einem kleinen Kind einen Ballon gibt, oh, die sieht aus wie meine Feinde, oh, meine Eltern sind tot, ich bin so traumatisiert, ich will nicht, dass Leute, die mir nahestehen, sterben, oh, alles so scheiße, und dann noch dazu sehen auch die ganzen Charaktere im Hintergrund so scheiße gezeichnet an, ich gebe mich erhängen. Und da noch dazu können die sich auch nicht vernünftig bewegen, weil die steif wie scheiße sind. Ey, das ist ein Studio, was zu der Holding von Trigger, wo Trigger auch zugehört. Wo sind die Trigger-Animatoren, wenn man sie braucht? Die waren doch bei Akashic Records und Boarding School Juliet auch dabei. So. Genug geraged, Jaku.
Ja, mehr kann ich dazu nicht hinzufügen. Keine Ahnung, ich fand es auch halt durchgehend scheiße, wirklich von Anfang bis zur letzten Minute. Es war einfach, ja, wie du schon angesprochen hast, diese Charaktereigenschaft, von der das hier quasi PTSD hat und darum heult, oh, hier, oh, ich bin hier so traurig und ich krieg und meh und ja. No shit, Sherlock, du bist fucking Soldatin oder was auch immer, Special Ops, keine Ahnung, Special, was auch immer, scheiße. Gewesen und jetzt heulst du rum, dass du da irgendwie Krieg gesehen hast. Mein, ah ja, okay, gut, ja. Ach, ich weiß nicht, mein, eine langweiligere Story hätte man sich, glaube ich, nicht einfallen können. Ich glaube, die Typen waren wirklich auf Crack, als sie das gedreht haben. Und dann auch noch irgendwie zu überlegen, okay, wir nehmen jetzt noch, war das bei denen, genau, das war ja auch mit denen, wo die, quasi die Monster irgendwelche ausgefüllten Tiere waren oder so, mit so Knöpfaugen und so Scheiße. Jetzt mal ganz ehrlich, man. Ach, ich weiß nicht, es tut schon irgendwie weh, über sowas operieren zu müssen.
An ihrer Stelle wäre ich eigentlich schon total erschrocken gewesen, dass alle außer Mia, also alle Nebencharaktere, irgendwie so komische Augen haben und aussehen, als wären sie schon tot. Und nur ihre Augen waren irgendwie so schön animiert aber auch und gezeichnet. Nur in Close-ups. Und ja, ja, nee, aber die anderen, das sah halt alles, sah schon so tot aus. Eigentlich hätten sie da auch Knöpfe wie bei den ganzen Plüschtieren hinmachen können, so.
Ein sehr trauriger Anime. Kommen wir einfach direkt zu den Bewertungen. Ich will nur noch mal daran erinnern, bei ANN hat dieser Anime eine 3,75 von 5, nicht von 10, von 5 bekommen. Die Amis haben echt manchmal einen seltsamen Geschmack. Neji, was sagt dein Geschmack zu diesem Anime?
6 von 10, ja.
Damit hätten wir unsere höchste Note gefunden, Jaku.
Also das ist echt der Grund, warum wir 2019 keine guten Sachen haben werden. Ey, das ist so, dass man die solche Animes gut bewertet. Ey, ich weiß nicht mal, eine 2. Ja, wobei, 2 ist auch schon sehr gut eigentlich.
Du musst auch noch, du musst auch noch Luft nach unten haben für die anderen Anime heute.
Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, war das Ending oder das Opening gar nicht so bad. Oder eigentlich glaube ich schon, wenn ich mich so aber ich blase es bei der 2, ja.
Zu Bobi.
Ja, kann ich nur zustimmen. Für mich ist es gar nichts. Ich fand es auch sehr einfallslos und auch dieser Horror wirkte total aufgezwungen. Dann auf einmal plötzlich kam das so. Das wäre subtiler, vielleicht besser gewesen. Für mich wäre es auch eine 2.
So, ich gebe dem Ganzen eine 5. Und damit kommen wir auf eine Gesamtnote von 3,75.
Ja. So ein perfekter Wert.
So können wir weitermachen. Ein Anime, der leicht schlechter als schlecht ist.
Ja, so. Bestehend.
Willst du weitermachen?
Klar. So, jetzt kommen wir zu The Price of Smiles. Und es besteht aus...
Kapitalismus.
Es besteht halt aus 12 Episoden. Die Genre-Art ist Slice of Life, Drama und Militär. Ist halt adaptiert von einem Originalwerk. Und hier haben wir das Studio Tatsunoko Production alt. Und die Lizenz hat sich natürlicherweise Crunchyroll geholt. Und wir kommen jetzt mal zu dem Plot. Auf einem weit entfernten Planeten, in einem Königreich voller Lachen, steht die 12-jährige Prinzessin Yuki am Anbeginn der emotionalen Achterbahnfahrt, die die Adoleszenz mit sich bringt. Jeder Tag ist erfüllt mit Tränen, Gelächter und ein bisschen Herzschmerz. Der Palast ist angefüllt mit Freude dank ihrer treuen Untergebenen. Auch die 17-jährige Kriegerin Stella achtet darauf, trotz ihrer Gelassenheit stets ein Lächeln aufzusetzen. Denn ein frohes Gemüt ist essentiell zum Leben. Dies ist die Geschichte von 2 Mädchen auf einem entfernten Planeten.
Ich muss ja sagen, ich habe wieder ein Anime angeschaut, die erste Folge, und jetzt auch die Beschreibungen gehört. Ich habe immer noch keine Ahnung, worum es in dem Anime geht. Man muss dazu sagen, es war auch der letzte Anime, den wir geschaut haben, und mein Gehirn war einfach abgeschaltet.
Ja, cool, es ging einfach um eine Prinzessin, die sich mit 12 als erwachsen erbracht hat. Also...
Nee, eben nicht, aber alle haben es vor dir erwartet. Wer erwartet von der 12-Jährigen, dass sie erwachsen ist? Ja, wahrscheinlich die Leute, die vor ihr stehen und ihr zujubeln und zum Geburtstag gratulieren mit komischen Idol-Leuchtstäben. Ja, also wenn man so ein Volk hat, dann tut mir leid, dann ist das Königreich verloren.
Das war geil. Als ich das gesehen habe und die da so stehen, so, ist das ein Konzert oder was machen die so? Oh, mein Volk, ihr seid so alle geil. Und ich so, okay. Ich dachte, das wäre ein Konzert, aber gut. Das ist so.
Es geht so weiter. Also, sie hat so viel zu tun. Stattdessen läuft sie dann halt mit Joshua irgendwie zu dieser Statue und dann fliehen sie vor Kindern, weil, ja, oh, diese Bedrohung, ich muss dich dafür schützen, meine Sandkastenfreundin. Landen in irgendeinem komischen Ballerspiel und sie meint so, oh, ich möchte gern diesen Löwenzahn haben, den man bekommt, wenn man 10 Spiele gewinnt. Und beim 10. Spiel kommt halt irgendjemand und meint so, Joshua? Das muss doch dieser Typ sein, der auch seine Eltern verloren hat, genau wie die Prinzessin und die zusammen aufgewachsen sind. Das geht aber gar nicht. Der soll morgen hier als Garde schön mit ins Ausland und da mal ein bisschen Militärzeugs machen. Also hier, ne, disziplinier dich und so.
Ja, ist doch genauso wie im Dorf. Jeder kennt jeden, ne? Weißt du doch.
Und alle heißen Karl-Heinz.
Karl-Heinz.
Ey, jetzt, oh, ohne Witz.
Ich weiß.
Der Anime ist einfach typischer Fall von tollpatschige Loli-Prinzessin, die keine Ahnung von der Welt hat, bekommt große Aufgabe in die Hand und der Rest ist niedliches Mädchen, macht niedliche Sachen und ist dann noch irgendwie so ein bisschen in den Bodyguard verknallt und ja, die Kämpfe sind nicht mein Ding, also dann kommen noch irgendwelche Mecha-Roboter und
vor allem warum?
Ja.
Kämpfe in dem Anime?
Unverständlich.
Also da kam halt auch einfach schlafen. Da kam dieser Joshua halt einfach mal zu den Typen, die da irgendwie seine Prinzessin dumm genannt haben, zurecht. Und dann halt meinte so, ja, jetzt müssen wir kämpfen. Und wie kämpfen wir? Komm, machen wir mal Mecha-Fight. Oh ja, machen wir mal hier, da, guck mal, da gibt's irgendwie Flaggen und wir holen die und so. Und wir haben sowieso nicht mehr aufgepasst. Wir haben über irgendwas anderes geredet. Ich weiß auch nicht noch immer nicht, was dieses Trars oder wie auch immer man das ausspricht ist. Irgend so ein Element oder irgendwas mit Mineralien, irgendwas. Das Worldbuilding funktioniert einfach von vorne bis hinten nicht. Außerdem wäre ich als Joshua, also ohne Witz, ich wäre in meiner kompletten Ehre gekränkt, wenn sich auf einmal so eine 12-jährige Prinzessin in meinen Kampf um Ehre einmischt und dafür sorgt, dass ich gewinne.
Aber man muss dem Publikum doch zeigen, dass die Prinzessin was drauf hat und taktisch klug ist und...
Und wie schön innige Freundschaft ist.
Und wie lieb sie ist, dass sie ihre ganzen Geburtstagsgeschenke dem Nachbarland spendet, wo die Leute in Armut leben und hungern und bestimmt ganz viel mit den ganzen Goldkrönchen und Haarspangen und süßen Kleidern anfangen können.
Hm. Ey, die hat auch irgendwie, es ist auch komisch, weißt du, da kommen die ja mit Tablets an, sie drückt halt einmal drauf und dann hat sie irgendwie eine Schale Obst als Geschenk bekommen.
Das war auch geil. Ja, das war auch geil, wo die Bürger das so aufgetaucht sind, so: Ja, ich schenke dir einen Sack Kartoffeln. Tut. Ja, ich schenke dir gerade, keine Ahnung, Karotten, die gereift sind und noch geiler schmecken als geil, andere Sachen.
Gereift.
Tut. Und dann so, die bestätigt halt die ganze Zeit die so, ja, ich habe gerade meine Sachen auf diesem Tablet hier alles gespeichert. Ihr könnt die alle haben, damit euer Kaiserreich nicht so verhungert. Ne, das passt ja. Und dann denke ich mir so, wow, okay.
Also mich wundert wirklich, dass hier nicht als lizenziert von Netflix steht, weil das passt perfekt in deren Repertoire. Scheiß Sci-Fi-Serien sind genau Netflix-Ding. So.
Ja.
Und damit kommen wir zur Bewertung, Neji.
Oh, 4 oder 5, aber...
Kannst auch den Shin machen und 4,5 nehmen.
Nein, nein, ich nehme keine Kommazahlen wie er. Kommazahlen sind scheiße.
Steckt da eine traurige Backstory hinter? Wir werden es niemals erfahren.
5 von 10, weil die Animation auch wirklich dann auch...
Ey, ohne Witz, die war... Also, ich gebe ihm eine 3 von 10. Die Animationen waren die ganze Zeit genauso off-model wie in den anderen Serien, die wir heute geguckt haben. Ja, ja, cool.
Das geht.
Ja, also...
Dass ich euch mal unterbiete.
Naja.
So, zu Bumi... Ja,
gebe ich dir recht, ich würde halt auch sagen eine 3. Ich habe irgendwie noch ein bisschen länger zugeschaut als bei dem anderen, aber es ist auch nicht mein Fall, einfach gar nicht.
Vielleicht liegt es auch daran, dass wir davor halt schon sehr viel geguckt haben. Wir hätten Dororo uns für den Schluss aufsparen sollen. 3,25 die Durchschnittsnote.
Hui.
Im Podcast machen wir das auch. Da sparen wir uns bis ganz zum Schluss auf, denn wir machen mit Revisions weiter.
Oh ja, guck.
So. Also. Kommen wir zum Plop der Woche. Revisions. Machen wir das einfach schnell. Ja, wir 12 Folgen haben. Ist ein Action-Sci-Fi-Mecha. Ist ein Originalwerk vom Studio Shirogumi. Und lizenziert von Netflix. Die Beschreibung. Daisuke Dojima besucht das zweite Jahr der Oberschule und wurde in seiner Kindheit bereits entführt. Zusammen mit seinen Freunden Gai, Lu, Marimari und Kaisaku wird er Opfer eines mysteriösen Vorfalls, genannt Shibuya Drift, der das Zentrum des geschäftigen Stadtbezirks zunächst in die Höhe steigen lässt, um dann mehrere hundert Jahre in der Zukunft zu landen. Gerade angekommen erwartet sie ein enormes Ödland zwischen Wäldern und Ruinen. Als Ausweg bleibt ihnen nur mit den Menschen aus der Zukunft, den Revisions, zusammenzuarbeiten, die gigantische mechanische Monster steuern können. Ein wenig später trifft Daisuke auf ein Mädchen namens Milo, das denselben Namen wie sein Entführer trägt und ihm zu verstehen gibt, dass er der Einzige ist, der die Puppenwaffe String Puppet steuern und damit Shibuya retten kann. Um wieder in die eigene Zeit zurückzukehren, liegt es nun an Daisuke und seinen Freunden, inmitten der isolierten Stadt den unbekannten Feind in der Zukunft zu bekämpfen. So, ich hoffe, die Zuschauer sind noch nicht eingeschlafen bei dem Plot, weil die Beschreibung wird noch langweiliger.
Also war das jetzt der erste Absatz?
Achso, nee, also, die Unterhaltung über den Anime. Ja, keine Ahnung.
Also, Jakob, wie war die Animation?
Also, ich habe den ja vorgeschlagen und ich habe da zu dem Zeitpunkt nicht halt mich halt da wirklich reingelesen. Ich habe nur irgendwie, weiß ich nicht, Meckers gesehen und irgendwie kurz die Beschreibung angehaucht. Und leider übersehen, dass es auch einen CG-Regisseur gibt und es hätte, da wären bei mir schon normalerweise die Alarmglocken angegangen. Und ja, wie man dann schon direkt sehen kann, ist der Anime schlecht gezeichnet aufgrund von CGI. Traurigerweise oder komischerweise, was ich ein bisschen ironisch finde, ist, wenn im Anime dann der Timeskip kommt, wo kurz die Vergangenheit erwähnt wird oder halt gezeigt wird, da wurden die Charaktere plötzlich normal gezeichnet, ja, und weiß nicht, also das kann man jetzt nicht auf Budget oder so schieben, die sind einfach nur, weiß nicht, irgendwie hängen geblieben, keine Ahnung, ich verstehe einfach nicht, wie man sich dazu entscheiden kann.
Aber zumindest hatten wir dieses Mal keine Sub-Charaktere im Hintergrund in schlechtem 2D, weil sie waren ja 3D.
Ja, keine Ahnung, es war einfach, wie soll ich sagen, es ist halt 3D-CGI, ja, es ist einfach grauenhaft, in allen Punkten. Ich kann da wirklich nichts Positives rausziehen. Ich weiß nicht, wie Leute argumentieren können, ja, es sah doch gar nicht so schlecht aus, ich habe schon Schlechteres gesehen. Es ist doch kein Argument. Es ist einfach nur schlecht gezeichnet.
Es ist ja nicht mal gezeichnet, es ist modelliert.
Ja, aber es ist auch immer. Ja,
Nee, aber also mich hat schon diese. Also war ja ganz süß, irgendwie mal Hachiko zu sehen oder irgendwie einen Ausgang vom Shibuya-Bahnhof und so. Aber das waren einfach solche RTL-2-Nachmittagsprogramm-Zwischenbilder ohne Sinn. Einfach um mal ein bisschen so die zu zeigen, dass jetzt ein Handlungsortwechsel ist und so. Und dann halt schon dieser Anfang, wo dieser Hauptcharakter, dieser Daisuke, der so erstmal so pumpt und so und dann geht er aus dem Haus so, nachdem er sich mal doch mal was angezogen hat. Dann kommt er auf einmal so sieht er so seine Freundin und dann kommt so ein Fahrrad und rempelt sie an und er muss erstmal dem Typen auf dem Bike einen Roundhouse-Kick geben. Und später hat nochmal genau dieselbe Szene, irgendein Typ, der nach dem Weg fragt und der knockt den halt aus. Das sieht halt wirklich aus wie ein Charakter, den wir alle mögen werden.
Ja, und da frage ich mich auch, wer zur Hölle kommt denn auf die Idee, so einen Charakter auch zu schreiben, Mann? Weil das ist okay, es ist eine coole Idee, wenn wir den Typen so designen, unseren Hauptcharakter, dass er so eine Persönlichkeit hat und irgendwie, weiß ich nicht, alles umhaut, Mann. Also ich verstehe das einfach nicht.
Nee, das Geile war ja mit dem Roundhouse-Kick, ne? Der Fahrradfahrer, der ja seine Kollegin da halt gestreift hatte, ne? Ist schon wesentlich weiter gewesen, als er reagiert, geschrien und sich aufgeregt und ihr noch eine Erklärung dazu gegeben hatte, ist losgelaufen und hat den Typen mit einem Fahrrad, der locker über 20 Kilometer pro Stunde läuft, er hinter ihm her ist und dann hochspringt und, so wie Dimbola es wiedergegeben hat, den Roundhouse-Kick mit der Dimensionsriss durchgezogen hat, bei ihm gelandet ist.
Das hat 20 Meter weiter vor ihm
aufgetaucht. Genau. Und er, so, und er sich denkt...
Das erklärt vieles.
Genau, und er sich so... Was passiert?
Er war dann so perplex, dass er dann einfach auch weitergefahren ist.
Ich musste genauso wie du, Dimbola, an Chuck Norris ein bisschen denken. Aber also, naja.
Jetzt ohne Witz. Und warum, also ich meine, ich kann verstehen, warum er so schnell ist. Immerhin hat er 10 Jahre lang trainiert, weil diese Milo so in der 2D-Welt als 3D-Charakter halt meinte, du wirst irgendwann mal alle retten. Also verhalte dich entsprechend die nächsten 10 Jahre und bereite dich darauf vor.
Ja, Kopf, zack, Heldenkomplex. Ein Messer und einen taktischen Stift.
Und ganz viel Notfallsration.
Was so schade ist, ne, dass es so scheiße ist, weil wir eigentlich ein total catchy Opening haben und die Gebäude da drin zumindest auch ziemlich cool aussehen, so die Hintergründe. Und das Ending ist auch nicht schlecht, aber alles, was dazwischen kommt, kann man sich leider sparen.
Der lustige Rap-Soundtrack, ja. Als der halt dem Fahrradfahrer-Typen Roundhouse-Kick gibt.
Oh ja, ja.
Ja, so, da waren auch schon, ich weiß nicht, es wurde schon, also es sind schon Sachen drin, die eigentlich ganz okay sind. Also das 3D-CGI ist besser als Arjin, so 5 Jahre weiter. Die Charaktere sehen einigermaßen emotionsbesitzend aus. Kam dieses als dann in der Zukunft waren, dieses Ohngesicht-Monster-Roboter-Ding, was die halt angegriffen hat. Das war ganz lustig, dass diese Vertrauenslehrerin da dann halt einfach vom Dach gestürmt ist und die alle dort auf dem Dach eingesperrt hat und dann Leute so anfangen, sich von der, dem Schuldach zu werfen, weil sie da denken, sie haben höhere Chancen zu überleben. Aber das, danach kommt dann auch so eine Szene. Dann kommt diese Milo halt so an und er meint so, oh Milo, ich habe auf dich gewartet, ich liebe dich, ich habe dich schon mal getroffen in der Vergangenheit, ey. Und dann meint sie so, ach so, du kennst mich, ja, muss das ja sein, wie die Prophezeiung das gesagt hat. Dann meint er so, oh, gib mir die Pistole, du hast gesagt, ich beschütze alle, also beschütze ich alle. Ich habe noch eine viel bessere Waffe für dich. Dieser Mecker, der zufällig im Pausenhof steht.
Boah. Den habe ich immer dabei, falls ich dich mal treffe.
Also sagen wir es mal so, ich wurde bei einer Szene, weil ich halt ein bisschen überrascht, wo dieses Vieh aufgetaucht ist. Ne? Also so ein großes Krabbelvieh mit einer Maske. Ah, wie kann man das vergleichen?
Ohne Gesicht.
Ja, das kann man so nennen. Und ich fand nur das schon rot. Eigentlich nur in Rot, genau. Und das Geniale fand ich halt, wo er wirklich da das eine Schulmädchen da so gepackt hat und einfach so zerquetscht hat, ne? Ich so, oh, sowas kriegt man hier auch zu sehen. Das ist ja unglaublich.
Ich will ehrlich wissen, was mit den Menschen passiert ist, die in diese Flüssigkeit reingekommen sind. Weil er hat ja auch ein paar Menschen in diesen Flüssigkeitbottich da in seinem Körper reingenommen.
Ich denke, das war das Gleiche wie Essen. Einfach nur absaugen und fertig.
Das haben wir nicht gesehen. Ich habe extra darauf geachtet, ob die sich auflösen.
Ja, man hat nur den Schatten gesehen, mehr nicht. Wer weiß. Vielleicht waren es auch Proben oder so, keine Ahnung.
Aber jetzt, wo ich mir das nochmal so durch den Kopf gehen lasse, und der Witz, der Typ ist wirklich so intelligent wie die Leute im RTL 2 Nachmittagsprogramm.
Ja, ganz ehrlich, das Monster, was da auftaucht, war ja auch in meinen Augen...
Hatte den höchsten Intelligenzquotient.
Im Design war es ja schon gut. Nur halt, CGI natürlich ist das scheiße. Und ich muss auch ehrlich sagen, es war die einzige, wenn man das als einen Charakter bezeichnen kann, der einzige Charakter, der mir gefallen hat, weil er einfach die ganzen CGI-Menschen getötet hat. Pluspunkt.
Ich weiß nicht, wir können darüber auch, glaube ich, nichts Vernünftiges sagen, weil... A, haben wir zu wenig gesehen.
Ich habe zu viel mehr gesehen, meiner Meinung
nach. Ja, wir haben zu wenig gesehen und zu viel. Wie geht das? Neji, erklär es uns, indem du uns eine Bewertung da lässt.
1 von 10.
Ich zeig dir mal 1 von 10 Anime. Dann wirst du dir wünschen, diesen Anime komplett gesehen zu haben. Jaku.
Er kommt vielleicht ein bisschen überrascht, aber ich gebe ihm eine 3 von 10.
Fast der beste Anime heute zu Bobi.
Ja, dann nehme ich doch nochmal die 2.
1, 2, 3.
Die 4.
Genau.
Perfekt. Damit wir ein ultrasicheres Passwort
Letzte
haben.
Letzte Chance.
2,5 ist die Durchschnittsnote.
Ich glaube, der ist der schlechteste jetzt bis jetzt, ne?
Ja, ja.
Ja, von allem?
Ja. Eindeutig. Wir haben da echt das Niedrigste gemacht.
Wir sind noch nie unter 3 gekommen. Also generell nie. Also wir machen das auch erst seit mit den Noten seit letzter Season.
Ja. So. Die Leute glauben uns, also los.
Light up unsere Stimmung zu Bomi.
Ja, genau. Ich werde es versuchen mit Dororo. Ein Anime, der 24 Episoden haben wird, zu den Genres Action, Adventure und Drama zählt und eine Adaption ist von einem Manga von Osamu Tezuka. Umgesetzt wurde er von Studio MAPPA und Tezuka Productions und läuft im Simulcast von Amazon. Zur Story. Wir befinden uns in der Muromachi-Zeit im Japan des 15. Jahrhunderts. Hyakkimaru ist ein junger Mann, dem 48 Körperteile fehlen. Jene wurden ihm vor seiner Geburt von Dämonen als Tribut dafür geraubt, dass der Traum seines Vaters Kagemitsu Daigo über das Land zu herrschen in Erfüllung geht. Verstoßen und für überlebensunfähig gehalten, warf man ihn schlussendlich in ein führerloses Boot auf dem Fluss. Nun ist er jedoch erwachsen und sein Körper besteht aus 48 unechten Körperteilen. Er hat sich das Ziel gesetzt, alle Dämonen zu vernichten, die durch seine fehlenden Körperteile zum Leben erweckt wurden, um diese wieder einzusammeln. An seiner Seite ist ein diebischer, kleiner Junge, Fragezeichen, namens Dororo.
Also erstens, um klarzustellen, er wurde in ein Boot reingelegt. Er wurde nicht reingeschmissen.
Und er ist nicht Jesus. Nee, warte, war das Jesus oder, oder war es Moses? Nee, war Moses. Ne?
Moses.
Ich glaube, so sah Jesus Moses niemals aus.
Meinst du so ein Ich glaube, wir kommen in die Hölle, so ein hässliches Baby, ohne Gliedmaßen, ohne Augen, alles, wo du einfach so pulsierende Adern siehst und dann irgendwie so Blut aus dieser Augenhöhle kommt.
Dimbola, wir dürfen nicht den Vatikan gegen uns aufhetzen, also bleib sachlich.
Zu krass.
Ja, ist auch irgendwie interessant, dass bei dem Genre Horror nicht dabei ist, oder?
Ja.
Weil ich denke, eindeutig. Da wird noch deutlich mehr kommen und brutalere Szenen, wenn er sein Ziel erreichen will, also.
Ich fand's cool, dass die auch so ein bisschen so altertümlich halt die ganze Zeit so dahergeredet haben, weißt du? So irgendwie so, wer vom Weg abkommt, ist der Teufel. Die Welt ist bereits die Hölle. Meine täglichen Gebete wurden nicht erhört. Wie schön, dass ich vorher sterben darf.
Ich hab das so gefeiert, als dieser Typ geredet hat und der Typ da um die Ecke kommt und sagt, ich scheiße drauf, so sieht die Welt aus. Dann zieht er sein Schwert, killt ihn. Und er bedankt sich und ich so, Namaste.
Namaste. Falsche Kultur.
Egal.
Ich frage mich immer noch, weil der Manga ja von Osamu Tezuka ist. Normalerweise will der mit seiner, hat er in seinen Geschichten ja immer irgend so eine Aussage, so wie halt in unseren europäischen Märchen damals. Kommentiert er da irgendwie, wie die Gesellschaft mit hässlichen Leuten umgeht oder sowas?
Ich glaube einfach, das ist, ich finde das halt ganz interessant. Wir haben ja irgendwie so ein kleines Display schon in der ersten Episode. Die Mutter hat das Baby ja eigentlich trotzdem geliebt und es wird aber einfach so weggenommen. Das fand ich halt irgendwie ziemlich spannend, dass die selber gar nicht so verschreckt war, sondern diese große Mutterliebe da so zu sehen ist. Und im späteren Verlauf, wenn er das schafft und kriegt die Körperteile wieder und so, wird er ja irgendwann dann vielleicht auch dieses Kämpfen bereuen oder wird sich der Familie nochmal stellen?
Also zu Bumi, da muss ich ein bisschen widersprechen. Also, wenn die Mutter ihr Kind zum ersten Mal sieht und dann kommt da ein Blitz um die Ecke und das Kind sieht noch schlimmer aus als ein Zombie, warum die noch nicht mal einen Schreck bekommen hat. Ich habe mich gewundert, hallo, dem Ding fehlt alles. Es fehlt ihm alles. Es sieht aus nur aus Fleisch, Venen und Blut und die so, ja, okay, ist halt so.
Ja, dann braucht er mich erst recht.
Ja, das ist Mutter und Kind Relationship Goals, würde ich mal sagen.
Es kam noch nicht mal so richtige Reaktion, die so, oh, mein Kind ist weg, okay.
Das stimmt nicht.
Doch, sie hat geweint und sie hat ihm sogar dem Mann den Ärmel abgerissen, so an ihm gezerrt. Also.
Irgendwie war da trotzdem zu wenig Emotion für mich drin. Also das war schon so.
Da möchte ich mal sehen, wie du nach so einer anstrengenden Geburt noch ganz viel Emotionen übrig hast. Nachdem du eine Wassermelone durch ein Loch gequetscht hast. Was ist jetzt egal. Auf jeden Fall, ja.
Mitgeschnitten, alles klar.
Ach, du meinst die Wassermelone, okay.
Jeder mag Melonen.
Zurück zum Anime. Wahrscheinlich gucken wir ihn einfach, weil diese Prämisse einfach mega neu ist. Irgendwie so ein Typ, der 48 Dämonen besiegen muss, um seine 48 Körperteile zurückzubekommen und auch so abstrakte Körperteile wie seinen Tastsinn.
Das ist total spannend, dass es irgendwie hat es etwas von Berserk und vielleicht auch so ein ganz bisschen Samurai Champloo oder Katana Gatari, aber doch ganz anders. Aber ich würde halt trotzdem sagen, es ist so ein 60er-Jahre-Manga, der voll gut in die Moderne übertragen worden ist. Auch wenn ich nicht so ganz damit zufrieden bin, dass zum Beispiel dieses Character-Design von Osamu Tezuka so ein bisschen abgeändert worden ist. Weil die meisten Charaktere von ihm haben ja doch etwas verhältnismäßig viel zu große Hände oder Füße. Und das ist ja schon abgeschwächt, so finde ich jetzt in dem Anime.
Aber hier, was ich halt gut an dem Anime fand, im Vergleich jetzt zu den Animes, die wir jetzt geschaut haben davor und auch in den letzten Wochen, wo ich auch immer wieder Kritik geäußert habe aufgrund von Dialogen. Und hier finde ich, macht das Anime wirklich richtig, indem die Dialoge auch Sinn ergeben und die Handlung, was halt währenddessen passiert, auch quasi dem nahe liegt halt, was da geredet wird. Allein schon die Tat, also der Part hat mit Dororo, wo er quasi seine Ware da verkauft und die Typen da ankommen und ihn halt vermöbeln wollen, weil er seine ihre Ware gestohlen hat und so weiter. Und dann diese Unterhaltung mit ihm halt und am Fluss, wo sie dann verprügelt haben.
Wirft dann mit Scheiße auf die Händler und die wollen irgendwie diesen Hund dann so zerreißen und machen, will dann so einen Mobbingkreis und sowas.
Ja.
Und das war, man hat schon alles Sinn ergeben, hat auch einen Kreis ergeben. Das fand ich, weiß nicht, so, das sind gute Dialoge. Das sind halt gute Handlungsstränge im Vergleich zu, keine Ahnung. Ich will gar nicht damit anfangen. Ja. Ich muss auch für uns so viele negative Sachen über andere Anime.
Ich fand auch ziemlich geil die Monster-Designs. Also nicht nur die Monster-Designs. Also wir hatten extrem spannende Charaktere. Allein schon so dieser erste Charakter, der komplett blind war und dann irgendwie diesen Jungen da auf dem See da gesehen, Treiben gesehen hat. Der dann halt, war so ein Geigenspieler-Mönch. Nicht im Mönch, also so ein Geigenspieler-Samurai, der halt so blind gegen so eine Samurai-Spinne kämpft. Und das haben wir noch hinterher gesehen. Da kam immer ein Arzt, der rumläuft und den Leichen ihre verlorenen Gliedmaßen ersetzt. Dann kam halt irgendwann dieses Slymog-Monster, was auch so voll cool designt war, mit so einer Art Papierstruktur als Oberfläche. Und es war mega, also mega viele interessante Charaktere.
Also ich fand auch die Reaktion auch von den Charakteren eigentlich auch ganz cool. Und zwar war es ja so, dass bei Hyuaki Amaro, als er halt da stand und der Kleine ihn halt da gesehen hat und er so halt so wirklich so diesen geraden Blickwinkel hatte, ne, dass da sich im Fluss halt irgendwas bewegt und die halt angefangen haben darüber zu quatschen, so, was ist das für ein Typ, warum steht er da und so weiter, ne, und er so, ja, der blickt halt nicht auf uns, er blickt halt wirklich da weiter geradeaus, ne, dass es auch bemerkt wurde, allein schon aus der Entfernung, wo die halt schon da standen, ne, und ich fand das schon eigentlich auch ganz cool, auch von der Animation, von der Umsetzung halt auch, wie der Kampf halt gemacht wurde, wie strategisch er da rangegangen ist, als dieses Monster halt rausgekommen ist aus dem Fluss, ne, hat angefangen ihn halt anzugreifen und er läuft da halt die ganze Zeit, genau, und er läuft halt die ganze Zeit so nach vorne und das Monster halt die ganze Zeit hinter ihm her und dann halt auch diese Seile oder ich glaube, das waren Bretter eher mehr, wo er halt angefangen hat, halt in seinen Puppenarm, die er halt hat, so hat er einfach seinen Arm halt entfernt, daraus wurde halt einfach ein Schwert, zerschneidet einfach eiskalt so und strategisch vor allen Dingen, das fand ich halt ganz cool, dass er wirklich die Brücke so komplett runtergelaufen ist, das Monster hinter ihm her und dann er das wirklich so in diesem Just-in-Time-Version einfach nur reingegangen ist, das wirklich so zerschnitten hat, dann einfach so einen Rückwärtssalto zieht, wo er sich da einfach so komplett zurückgeht und dann diese Brücke einstürzt mit dem Monster und er so eiskalt.
Und dann Dororo kommt und ihm seine Gliedmaßen zurückgibt, seine weggeschmissenen Hände. Und dann bekommt er ja seine Haut zurück und so und yay.
Er hat die Augen zurückbekommen, er hat geblinzelt.
Nein, hat er nicht.
Hat er?
Nee, er ist noch blind. Er ist wirklich noch blind. Dass die Haut im Gesicht ist wieder da, aber auch die Nase zum Beispiel fehlte noch. Da saß dann noch diese Prothese so drauf.
Okay, dann habe ich das anders gesehen. Okay.
Habt ihr darauf geachtet, wie der Kampf untermalt war musikalisch?
Mit Sound.
War so mit japanischen Zupfinstrumenten, die dann so auch in diese Höhen und Tiefen des Kampfes so von der Spannung her reingehen. Mega interessant gemacht, weil man hätte auch einfach wieder irgendwie, was weiß ich, Geige nehmen können oder irgendwas. Nee, Geige nicht. Schlagzeug, was weiß ich. Das, was man halt immer nimmt.
In der Muromachi-Zeit.
Aber E-Gitarre rausholen.
Eben. Ein bisschen Dubstep. Nee, ich habe so ein bisschen Angst, dass es so ein bisschen in so ein Monster of the Week, also es wird ein Monster of the Week Anime sein, aber das ist so ein bisschen sich darin verliert. Charakterentwicklung ist sehr wichtig.
Genau, aber ich glaube, die Monster, die sind halt alle ziemlich krass. Also ich kenne jetzt den Realfilm von 2007 und kein Spoiler, aber es ist halt nicht so langweiliges Monster of the Week, sondern es ist wirklich immer cool und welche Monster sich wo wie bewegen und wie wo eingebunden sind und so. Es ist total cool und das ist ein spannender Weg, den er noch zu gehen hat.
Wo bekommt man den Realfilm her?
Gibt's auf DVD. Ich weiß jetzt leider nicht, wo der in Deutschland erschienen ist, aber ich hab den, ja.
Google ich mal. Vielleicht findet man den irgendwo. Also, eure Bewertung, Neji.
8 von 10.
Was sagt Yaku?
Oh, erstmal gehen.
Das ist ein schlechtes Omen.
Nee, ich gebe ihm 6 von 10. Ja, wobei, nein, komm, nee, warte, nein. Ich gebe schon eine 7. Komm, ich gebe ihm 7. Die Dialoge haben mich echt überzeugt.
Ich gebe ihm eine 8 von 10. Und zu?
Ich muss einen Shin machen. Ich gebe ihm 7,5 von 10.
Das kannst du mir nicht antun. Das kriege ich niemals im Kopf.
dann würde ich noch eher auf die 8 runden. Mich hat er überzeugt. Ich habe mich schon lange drauf gefreut, dass der kommt.
Das ist schön.
Damit die Durchschnittsnote. Je nachdem, mit einer 7,5 wäre es 7,625. Mit einer 8 wäre es eine 7,75.
Hoi.
Uns findet man auf anihabara.de meistens. Und unsere Gästin Tsubomi findet man auf Twitter unter Tsubomi Live.
Das ist korrekt.
Danke sehr. Damit sind wir nämlich wieder durch. Vier Anime. Aber eine letzte Frage. Was bleibt uns von dieser Season?
Enttäuschung. Pure Enttäuschung, Depression. Pure Enttäuschung. Ja, nee.
Du weißt, letzte Season war die, wo Sword Art Online Alicization gestartet ist.
Ja, ich hätte auch echt nicht gedacht, dass es noch übertroffen werden kann, aber...
Ey, letzte Season war geil.
Aber wie gesagt, was ich auf jeden Fall noch weiterschauen werde, ist The Promised Neverland und wahrscheinlich auch noch Hero Shield, weiß nicht mal, wie der genaue Name war. Ich glaube, noch einen hatte ich irgendwie im Kopf, aber keine Ahnung. Eventuell vielleicht gebe ich Doro eine Chance irgendwann weiterzuschauen. Kommt drauf an, wie viel Zeit ich habe.
Ich weiß einfach, dass du zu Promised Neverland an Zwiegespalten stehst. Deswegen darfst du weitermachen.
Ja, ich habe diese Season auch nicht so viel, was ich gucke, aber ist doch eigentlich schon was dabei. So. Aber es ist etwas mau, das gebe ich zu. Und nachdem ich in den Manga reingelesen habe von Promised Neverland, bin ich ein bisschen über die Umsetzung enttäuscht, weil da das alte Junji Ito-Problem wieder zutage tritt. Oh, die Bilder im Manga sind so schön gruselig und man wird so mitgerissen von der Stimmung. Und das schafft der Anime leider nicht. Ich werde ihn weiter gucken, aber mit etwas Enttäuschung dabei.
Wenn ihr jetzt Alex' Blick gerade sehen könntet. Das ist der Blick, du bist für mich gestorben. Den habe ich letztes Mal auch bekommen, also alles gut.
Ja, alles gut.
Ich stimme dir zu, ich hätte auch lieber märchenhaftere Hintergründe bekommen, statt diese kalte Horror-Scheiße. Was Horror nämlich richtig gut macht, wenn ich dir mal ganz kurz so das Wort klauen darf, Boogie Pop and Others hat mich krass überzeugt, ich weiß niemand sonst.
What?
Ja, Kaguya-sama gucke ich auch weiter. Geile Storyboards und ist tatsächlich nach Folge 1 schafft es der Anime auch aus dem Schülerratszimmer raus. Die größte Überraschung der Season. Mob Psycho 100. 2 von Folge 1 animatorisch so geil wie die erste Staffel. Und es mag auch der Mainstream. Was gibt's Besseres?
Ja.
So, ich glaube...
Da gibt's eine Liste, ja.
Diese 3 gucke ich weiter. Und Dorororo vielleicht.
Also ich gucke die ganze Sammlung, die ihr genannt habt. Fertig.
Ja, nur wenn sie auf Crunchyroll ist.
Ja.
Moment, wir haben jetzt auch einen Redaktions-Wakanim-Account.
Und das ist wichtig.
Davon weiß Wakanim aber noch nichts. Sein aus eigener Tasche.
Ja.
Harte Zeiten brechen an. Ich würde euch jetzt gerne auch die nächsten 4 Anime des 5. Teils der Winterseason ankündigen, aber dann wird Jakob mich umbringen. Deswegen lassen wir es bei 4 Teilen. Stattdessen würde ich euch gerne ein anderes Thema ankündigen. Aber ich muss einfach sagen, lasst euch überraschen. Wir melden uns nach einer kurzen Pause wieder zurück. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Ciao, ciao.